Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast, und ins Studio geweht ist uns heute Morgen Theresa Brückner. Sie ist Pfarrerin, zum einen in einer Berliner Gemeinde, zum anderen im digitalen Raum. Und was das meint, wie das geht und was das soll, das erzählt sie uns. Herzlich willkommen, Frau Brückner.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Frau Brückner, heute schon gepostet?
Ja, gerade eben hier aus dem Studio ein Foto auf Instagram, dass ich hier bin und dass ich mich sehr freue und gleichzeitig, dass ich auch aufgeregt bin.
Theresa Brückner arbeitet ganz normal in einer Berliner Gemeinde und zugleich als Pfarrerin im digitalen Raum. Was meint das, Frau Brückner? Glauben, reden, beten für die Follower?
Also ich spreche gerade auf Instagram und YouTube und auch über Twitter und Facebook über meinen Glauben und auch über den Alltag als Pfarrerin. Also gerade am Anfang, als ich mein erstes YouTube-Video gemacht habe, vor ungefähr einem Jahr jetzt, da haben Leute danach gesagt: Ich dachte, ihr macht als Pfarrerin und Pfarrer immer nur Sonntagsgottesdienst, und da steckt ja aber noch viel mehr dahinter. Und das mache ich.
Ihr wichtigstes Arbeitsgerät?
Mein Handy und meine Kamera.
Immer dabei?
Na, fast immer, ja. Also das Handy immer, die Kamera fast immer.
Auch wenn Sie in den Supermarkt gehen und Kartoffeln kaufen?
Nein, dann nicht, weil das ist dann ja privat.
Ja, und wer ist dabei? Wer hört? Wer schaut? Wer fragt?
Ganz unterschiedliche Leute. Von 14 bis 80 sind da etliche dabei.
Von 14 bis 80?
Ja.
80 interessiert mich.
Zum Beispiel meine Oma, die ist 80 und die hat sich auch einen Instagram-Account zugelegt und folgt mir auch. Und ich weiß auch von einigen anderen, die mir dann immer mal schreiben, wenn ich sage, na, hier sind so Leute bis 65 dabei, dann sagen die, nee, Moment, wir sind viel älter und wir sind auch dabei, so mit 75 und 80. Das finde ich ganz schön.
Menschen, die sehr selten oder auch noch nie in einem Gottesdienst waren, chatten mit einer Pfarrerin.
Genau.
Warum?
Weil sie entweder zum Beispiel keine Möglichkeit haben, zu einem Gottesdienst zu gehen, oder auch, weil Menschen voll berufstätig sind und sagen, der Sonntag, den brauchen sie als Ruhetag mit wirklich der Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Und da biete ich Angebote, um zu zeigen, dass man religiöse, spirituelle und Glaubensthemen eben auch unter der Woche konsumieren kann, wann immer man es für sich braucht.
Religiöses, spirituelles und andere Themen. Was kommt denn konkret? Erzählen Sie uns ein bisschen.
Also ich spreche darüber, woran ich glaube. Zum Beispiel bei dem Thema Tod rede ich da auch ganz klar davon, woran ich glaube, was nach dem Tod kommt. Und dass ich daran glaube, dass es weitergeht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das ist gerade bei diesem Thema Tod, was ja so angstbesetzt und auch irgendwie gesellschaftlich bei uns immer noch sehr schambesetzt ist, einfach eine Möglichkeit, eine biblische Botschaft wirklich an die Seite zu stellen, wo man sonst keine Möglichkeit hat, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Meine Güte, haben wir hart angefangen. Ist so ein Thema wie Tod netztauglich für Sie als gläubige Christin, die ja sonst doch sehr vom direkten Kontakt her denkt und lebt?
Ja, es ist total netztauglich, weil ich erlebe es immer wieder, dass Leute mir dann schreiben, auch gerade persönliche Nachrichten, private Nachrichten, und sagen, wie sie selbst damit in Verbindung gekommen sind oder was ihre eigenen Erfahrungen sind mit dem Sterben von Angehörigen. Und gerade da, finde ich, ist es ganz wichtig, die Leute nicht alleine zu lassen.
Und zugleich erzählen Sie von Ihrem Alltag, von Ihrem beruflichen Alltag, von Ihrem normalen Alltag. Sie haben eine Familie, Sie haben ein kleines Kind. Wovon erzählen Sie noch?
Ich erzähle von allem, was für mich persönlich passt. Also ich erzähle davon, wie es ist als im Alltag, als berufstätige Mutter mit einem Kind in der Trotzphase. Ich erzähle darüber, wie sehr ich meinen Beruf liebe und was in diesem Beruf auch manchmal anstrengend ist. Ich berichte über all die Dinge, wo ich denke, das macht einfach Kirche und das Pfarramt auch nochmal transparenter und gibt Menschen die Möglichkeit, da anzuknüpfen.
Ja, und was bringt das, was das analoge Kirchenleben nicht bringt? Abgesehen davon, dass Sie immer Ihre Kamera dabei haben müssen, was man ja auch nervig finden kann.
Ja, es bringt es, dass die Menschen nicht zu uns in die Kirche kommen müssen, sondern dass wir als Kirche oder ich als Pfarrerin zu den Menschen gehen. Die Leute sind in den sozialen Medien und da kommen wir auch nicht drum herum. Internet ist einfach was sich durchgesetzt hat. Da müssen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Und deshalb ist es eine Möglichkeit, zu den Leuten zu gehen, weil die Leute sind in den sozialen Medien.
Es hat ja schon was von geht hin und bleibe zu Hause.
Ja, aber es passiert noch viel mehr. Also oftmals passiert es, dass die Leute motiviert sind und entweder zum Beispiel an ihrem Ort sich wirklich mal Dinge angucken oder dort auch mal in den Gottesdienst gehen nach einer Weile oder eben auch gucken oder zu Besuch kommen bei mir, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen es gerade, oder wenn sie mal in Berlin sind. Und das finde ich ganz schön. Also gerade das Digitale ermöglicht ganz viel analoge Kontakte.
Das ist Realität, dass dann nach dem Sonntagsgottesdienst in Berlin-Tempelhof ist es, glaube ich, jemand kommt, ihnen die Hand schüttelt und sagt, ich wollte meine Pfarrerin, mit der ich immer chatte, mal kennenlernen.
Das ist schon ein paar Mal passiert, ja.
Ja. Über wie viele Menschen reden wir, die da in den sozialen Netzwerken sind? Mit Ihnen?
So, in den sozialen Netzwerken?
Mit Ihnen, ja.
Die Followerzahlen, ich habe die gerade nicht genau im Kopf. Also auf Instagram sind es irgendwas mit 12.000 und bei YouTube 1.600, glaube ich. Und bei Twitter 3.000 und bei Facebook irgendwas mit 1.000. Ich habe die Zahlen ehrlich gesagt gar nicht direkt im Kopf.
Sind Klickzahlen für Sie ein Erfolg als Theologin?
Nein, als Theologin nicht. Und ich versuche mich auch immer freizuhalten von den Klickzahlen, weil ich finde, gerade wenn es um Botschaften geht, die wir gerade theologische Botschaften, die ich vermitteln möchte, dann mache ich meinen Gottesdienst ja auch für 5 Leute, wenn nur 5 Leute da sind. Und deshalb geht es mir beim Post auch nicht in erster Linie darum, wie viele Klicks der bekommt, sondern dass es jemandem hilft, der es vielleicht genau in diesem Moment gebraucht hat.
Aber ist das der Traum dahinter, wenn die Kirchenbänke wie heute häufig sehr leer sind, dann kommen irgendwann die Follower und setzen sich rein? Oder ist das sehr romantisch gedacht?
Also mein Traum ist es,
sehr romantisch
vielleicht, aber mein Traum ist es eher, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, einfach Kirche und Glauben in ihren Alltag wieder zu integrieren. Das ist einfach in den letzten Jahren viel zu wenig passiert, weil die Leute nicht automatisch in die Kirchen gehen, wenn sie da nicht schon von Kindheit an kirchlich sozialisiert wurden. Und deshalb ist es wirklich mein Wunsch, den Leuten Kirche wieder näher zu bringen.
Welche Rolle spielt die Sprache? Im Netz gibt es eine andere Sprache als von der Kanzel, nehme ich an.
Ja, die Sprache spielt eine ganz große Rolle. Also mir ist es ganz wichtig, eine Sprache zu sprechen, die die Menschen verstehen oder die die Leute auch in den sozialen Netzwerken sprechen. Und da haben mir die sozialen Netzwerke auch total geholfen in den letzten Jahren, weil sie mir die Möglichkeit gegeben haben, Sprache zu lernen, die ich dann wiederum in meinen Gottesdiensten integriert habe.
Und dann geht's rund. Sex, Arbeit, Familie, Tod, Trauer, Hochzeit, Leiden, alles kommt vor.
Ja. So wie in jedem normalen anderen Leben auch.
In ungewisser Reihenfolge. Also geben Sie das vor oder schreibt Ihnen jemand, ich habe gerade Sorgen, sag mal was?
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich überlege mir, welche Themen sind dran oder welche Themen kommen gerade ziemlich hoch. Auch welche Themen bekomme ich ziemlich regelmäßig als Nachrichten zugeschickt, wo die Leute Fragen haben.
Beispiel?
Beispiel dieses, ich habe jetzt vor einiger Zeit, vor 2 oder 3 Wochen, ein Video gemacht zum Thema Sex vor der Ehe. Weil ich da von Jugendlichen gerade aus fundamentalistischen Milieus wirklich ganz viele Nachrichten bekommen habe, die immer gefragt haben, wie darf eigentlich eine christliche Partnerschaft aussehen? Und da war es mir ganz wichtig, einfach mal einen liberalen Gegenpol zu posten auch und an dieser Stelle ein Video zu machen, wo ich ganz offen darüber spreche, wie das eigentlich auch ist mit Sex und wie man das in der Bibel auch sehen kann und was das eigentlich für uns heute bedeutet, die Bibel historisch kritisch zu lesen.
Heißt das im Gegensatz? Also Extremisten sind die Konkurrenz?
Extremisten würde ich nicht sagen.
Ich meine, wenn im Netz, je krasser das Beispiel, desto eher springt das Netz an. Heißt das, wer extreme Thesen postet, hat Follower und sie wollen sozusagen eine liberale Kirche auch dagegen setzen?
Naja, ich möchte eigentlich zeigen, dass Kirche plural ist und dass es nicht nur das eine gibt. Gerade in der evangelischen Kirche gibt es ja nicht die eine richtige Antwort, sondern es gibt verschiedene Antworten. Und genau das möchte ich eben auch zeigen. Und auch da gilt es wieder, es gibt halt auch Menschen, die wachsen damit auf und denken, dass Sexualität per se etwas Negatives ist. Und das ist gerade für Jugendliche was ganz Schwieriges, da dann wirklich eine gesunde Sexualität zu entwickeln. Und da möchte ich einfach Leuten Mut machen und zeigen, es gibt übrigens auch andere Blicke, und zwar auch andere christliche Blicke auf dieses Thema.
Und Sie sind dann so, ja, die Influencerin, die gute Freundin, die Pfarrerin im Netz. Wer sind Sie dann?
Ganz unterschiedliches. Also gute Freundin wahrscheinlich eher nicht. Dafür bräuchte ich mit den Leuten viel, viel regelmäßiger Kontakt. Aber Pfarrerin und auch Seelsorgerin, Seelsorge geschieht da auch ganz viel. Und Influencerin, das Wort begegnet mir jetzt häufig bei dem Thema, weil es ja gerade in der Kirche wenig Leute gibt, die das so machen, wie ich jetzt und ein paar. Es gibt ein paar Leute noch deutschlandweit vereinzelt, aber wir sind einfach noch sehr wenige.
Theresa Brückner arbeitet in einer Berliner Gemeinde und im digitalen Raum. Theresa liebt, so heißt ihr Account. Wie sind Sie denn auf den Titel verfallen?
Ich habe mich gefragt oder ich habe eine Weile ausprobiert, was ich da eigentlich poste, und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich ganz viel darüber spreche, was ich liebe. Und dadurch hat der Name dann total gepasst. Und damit habe ich mich dann sehr wohl gefühlt und den habe ich jetzt da schon einige Jahre.
Ist der womöglich auch für einige User missverständlich?
Ich hoffe nicht. Aber ich versuche gerade auch, und das impliziert dieser Name irgendwie auch, Positives irgendwie nach außen zu tragen.
Ihre eigene Lebendigkeit und die Lebendigkeit ihres eigenen Glaubens?
Ja, und auch zu zeigen, dass Liebe auch stärker sein kann als Hass. Und ich finde, gerade in dem Zusammenhang mit Hass in den sozialen Medien ist es immer wieder was man immer mal wieder hochhalten muss und betonen sollte.
Wie oft müssen Sie sich damit auseinandersetzen, dass Ihnen nicht Liebe entgegenschlägt, sondern Hass?
Regelmäßig. So wie, ich glaube, jede Person, die in den sozialen Medien sich öffentlich positioniert. Und als Frau im Pfarramt sowieso noch mal mehr. Also ich habe auch neulich mal die These gehört, dass gerade Frauen und dann noch religiös, wenn die sich sozusagen dazu auch noch offen bekennen, dann wirklich da auch einfach noch mal mehr Probleme haben. Das erlebe ich auch ziemlich regelmäßig.
Und dann als Pfarrerin dürfen Sie nicht so ohne weiteres zurückhauen, wie Sie es vielleicht als Privatperson tun würden.
Also ich habe mir mittlerweile eine Strategie zusammengelegt, wie ich für mich selbst auch mit Hasskommentaren oder Nachrichten umgehe, sodass es mich nicht selbst so tangiert, weil am Anfang hat mich das natürlich tangiert. Und mittlerweile antworte ich auf die meisten Nachrichten sachlich, wenn es überhaupt eine Antwort zulässt, oder blockiere und lösche.
Mhm. Wie teilt sich das eigentlich arbeitszeitmäßig auf? Wie viel Theresa Brückner gibt's für die Gemeinde real und wie viel gibt's virtuell?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, in welcher Zeit im Kirchenjahr wir uns befinden. Jetzt zum Beispiel ist gerade sehr viel Digitales, aber es steht bald Ostern und die Passionszeit vor der Tür und dann wird es nochmal anders. Und gerade auch im Advent und zur Weihnachtszeit war auch Gemeinde einfach viel, viel mehr, kam da viel mehr zum Tragen.
Sie sind richtig ordiniert als Pfarrerin im digitalen Raum. So heißt das, glaube ich, auch als Titel. Ich habe mich sofort gefragt, wie geht das eigentlich? Gibt es da eine Gottesdienstübertragung oder wie ordiniert man jemanden im digitalen Raum, weil man ihn doch irgendwie da Hand sehen muss und fühlen muss.
Also ordiniert wurde ich ganz normal ins Pfarramt und dann gar nicht direkt auf diese Stelle, sondern das ist ja so, die Ordination ist ja allgemein ins Pfarramt. Aber meine allererste Pfarrstelle war direkt Pfarrerin für den digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg. Und das stand dann auch überall drin und wir haben eine Weile gebraucht, bis wir den Namen so gefunden haben, weil es gar nicht so leicht ist zu beschreiben, was man eigentlich in den sozialen Medien macht, und das dann als digitalen Raum zu bezeichnen, ist gerade aber für gerade Menschen in der Kirche nochmal leichter zu erfassen, dass es eben auch ein Raum ist, in den man gehen muss.
Streamen Sie Gottesdienste?
Bisher nicht. Dafür fehlt mir Technik und das nötige Know-how.
Würden Sie das machen? Ich meine, es wäre ja konsequent.
Ja, aber dafür bräuchte ich wirklich nochmal 2, 3 Leute, die das mit mir zusammen machen würden. Und da habe ich mich bisher noch nicht rangewagt. Und bei meiner Gemeinde ist es jetzt aktuell auch gerade noch nicht dran. Aber ich denke, das kommt irgendwann auf jeden Fall.
Das wollte ich gerade fragen. Was sagt denn die klassische Gemeinde dazu, dass sich die Pfarrerin mit dem digitalen Raum zum einen teilen muss und zum anderen, dass die Pfarrerin, wenn man es will, weltweit präsent ist und nicht nur in diesem kleinen, ja auch geschützten Raum, der eine Kirche bedeutet?
Also die finden es super und die finden das auch ganz spannend, weil gerade ja auch die Kirche und die Gemeinde immer mal wieder mit zu sehen ist. Und dann ist es ja so, dass in der Gemeinde auch noch 2 andere Menschen im Pfarramt sind. Also die Gemeinde wird nicht alleine gelassen, sondern ich bin in der Gemeinde zusätzlich da und kann zusätzlich Aufgaben erledigen. Und somit ergänzen wir uns da alle ganz wunderbar.
Die Möglichkeiten und die Chancen, die Kirche im digitalen Raum in Ihren Augen bietet und in Ihrer Arbeit bietet, wo hat es Grenzen?
Grenzen, wenn Menschen Seelsorge direkt wollen bei Personen, dann versuche ich, das zu vermitteln. Und manchmal ist es aber logischerweise schwierig, weil die dann direkt mit mir sprechen wollen, aber ich natürlich nicht durch Deutschland reise und Seelsorgegespräche führen kann, sondern da versuche ich wirklich einfach den Menschen Leute im Pfarramt vor Ort zu vermitteln oder eben auch über die Seelsorgestelle. Aber ich habe da bisher trotzdem positive Erfahrungen gemacht. Also, dass die Leute dann dankbar sind und sich das trotzdem auch angucken. Aber da ist natürlich die Möglichkeit nicht, dass man jemanden mal schnell besuchen kann.
Mhm. Ich habe es mal versucht, mir vorzustellen. Also, was ich mir gut vorstellen kann, sind Informationen. Auch gerne ein gewichtiger Talk über die Dinge des Lebens, über die Dinge des Glaubens. Aber wenn jemand wirklich einen Menschen verloren hat und ist religiös gebunden, dann will er mit ihnen doch nicht chatten, oder?
Doch. Das kommt sogar ziemlich regelmäßig vor. Weil ich glaube, dass dann auch da so ein bisschen die Anonymität in den sozialen Medien hilft. Weil nicht automatisch jeder immer damit in seinem Alltag permanent in Verbindung gebracht werden möchte. Und dann ist es ja auch so, dass gerade bei dem Thema Tod die Menschen oftmals so nach 6, 7, 8 Wochen das Umfeld sagt, na jetzt ist doch aber auch mal wieder gut, da müsstest du doch jetzt langsam mal drüber hinweg sein. Aber das dauert ja, wenn man jemanden verloren hat, den man liebt, dann dauert das eine ganze Zeit.
Ach so, ich war nämlich erstaunt, dass Sie, als ich ganz offen nach dem ersten Beispiel gefragt habe, sofort beim Tod gelandet sind. Ich dachte, hallo, warum gleich so massiv? Das scheint aber sehr zu beschäftigen.
Ja, dann, sehr. Ne? Und auch Krankheit. Also
geht es auch mal insofern ans Eingemachte, als Sie User ganz offen fragen, also guck mal, Theresa, oder sagt man Frau Brückner?
Also in den sozialen Medien sehr oft Theresa.
Also guck mal oder gucken Sie sich die Welt an und dann ganz direkt, wieso glauben Sie eigentlich an Gott? Kommt
ja,
das vor?
Ja, das kommt vor. Deshalb habe ich das in meinem letzten YouTube-Video auch beantwortet. Da habe ich so Fragen beantwortet und habe genau darauf auch geantwortet.
Und was sagen Sie dann?
Na, für mich ist Glaube eine Möglichkeit, an dem Leid in dieser Welt nicht zu zerbrechen. Also ich stehe genauso fragend vor dem Leid in dieser Welt und klage dann Gott an und stehe da und stehe neben den anderen Menschen, die dieses Leid auch erfahren, und frage Gott, warum. Und ich finde, da sind aber gerade auch die Psalmen so eine wunderbare Möglichkeit anzuknüpfen, weil auch schon vor über 2000 Jahren haben die Menschen genauso Gott angeklagt und haben trotzdem im Glauben ihre Hoffnung weiterhin gefunden und dann oder wiedergefunden. Und so füge ich mich da ein und so ist Glaube für mich eine Möglichkeit, an diesem Leid nicht zu zerbrechen, weil ich glaube daran, dass es irgendwann gut wird. Und das, daran glaube ich wirklich fest, dass es irgendwann gut wird.
Mhm. Theresa Brückner, vor 33 Jahren geboren in eine christliche Familie hinein?
Genau.
Was war das für eine Familie?
eine Familie in der DDR und dementsprechend auch vom Glauben her ganz bewusst sich dafür entschieden. Und das fand ich persönlich auch immer ganz schön. Das hat mich auch sehr getragen.
Mhm. Gerade eben ein Vorwendekind, also vor 33 Jahren eben geboren. Und in der DDR waren Christen rar und wer es dann war, hat das auch sehr bewusst gepflegt. Also die Weihnachtskarteileiche gab es da eher weniger. Wie ist das in Ihrer Familie denn gelebt worden? Was haben Sie, selbst wenn man noch sehr klein ist, so die Wurzeln kriegt man da ja mit. Was haben Sie da gespürt und erfahren?
Ja, also ich habe, als die Mauer fiel, war ich 2,5, fast 3. Also daran erinnere ich mich persönlich nicht mehr so viel.
Das ist
aber
klar.
Genau, aber an die vielen Dinge, die meine Eltern auch lange beschäftigt haben. Gerade weil sie bewusst Christinnen und Christen waren in der DDR und das für sie auch Konsequenzen hatte.
Welche?
Mein Vater durfte zum Beispiel nicht studieren, weil er zu den Bausoldaten gegangen ist. Und das eben als bewusste Entscheidung gemacht hat als Christ. Und ich habe unser Christsein ganz viel erlebt. Wir sind zu den Gottesdiensten gegangen, sehr regelmäßig. Wir waren in einer Gemeinde. Meine Eltern hatten einen Familienkreis, wo sie regelmäßig waren und ich bin sozusagen mit den Leuten mit aufgewachsen und auch mit den anderen Kindern, auch von den anderen Leuten, die dort auch eben in dieser Gemeinde waren. Und das fand ich persönlich ganz, ganz toll.
Das heißt, Sie sind in den Glauben hineingewachsen wie Essen, Atmen, Reden.
Ja, aber ich habe mich bewusst dafür nochmal selbst entschieden. Das habe ich gemerkt, einfach als Jugendliche, dass ich gemerkt habe, passt das jetzt zu mir? Ist das was, wo ich das Gefühl habe, ich kann damit auch umgehen? Oder ist es was, womit ich einfach nur erwachsen werden möchte? Oder es ist gar nicht, hat keine bestimmte Bedeutung für mich? Und habe mich so mit 14 dafür nochmal bewusst selbst entschieden. Und das war dann für mich dann schon nochmal was anderes.
Mit 14, das ist früh.
Mhm.
Wenn man sich für einen Leistungssport entscheidet oder für ein Musikinstrument, muss man das mit 14 spätestens tun. Aber zu sagen, ich werde Pfarrerin und ich werde denken, das finde ich früh mit 14.
Also als Pfarrerin, den Wunsch Pfarrerin zu werden, hatte ich da noch nicht. Aber ich habe gemerkt, dass Glaube etwas ist für mich, was mir Halt geben kann. Ich war in der evangelischen Jugend, in der jungen Gemeinde und habe mich da sehr wohl gefühlt und hatte das Gefühl, ich kann sein, wie ich bin und dass das mir auch wirklich Halt gibt in meinem Leben. Und das war was, wo ich das gemerkt habe, das möchte ich für mich weiterleben. Und da habe ich später auch gemerkt, das ist was, das möchte ich auch anderen Menschen weitergeben. Und daraus ist der Wunsch entstanden, Pfarrerin zu werden.
Halt geben, das kam gleich zweimal. Halt geben kann man nur spüren, wenn dieser Halt auch mal in Gefahr war, aus der Balance zu geraten. Mhm. Sonst merkt man das gar nicht so. Gibt es Lebensereignisse, wo Sie den Glauben in jungen Jahren auch gebraucht haben?
Ja, total.
Jenseits der Geborgenheit. Wirklich gebraucht, das, wo das Wort Halt eine Berechtigung hat?
Ja, total. Als sich meine Eltern getrennt haben, da, und das war eine schlimme Zeit für mich. Jedes Kind, was weiß, dass das mal erlebt hat, weiß, wie sich sowas anfühlt, wenn sozusagen die ganze eigene Welt auseinanderbricht. Und da habe ich den Glauben auch wirklich gebraucht für mich. Und da war das auch was, was mich getragen hat und mir auch wirklich Halt gegeben hat in der Zeit. Und da habe ich gedacht, das ist was, das möchte ich unbedingt auch weitergeben. Als ich gemerkt habe, wie sehr mir das auch geholfen hat in der Zeit.
Gespräch mit Gott gesucht, mehr als mit Vater und Mutter in dieser Zeit?
Ja, natürlich.
Die sich dann ja separieren?
Ja, und auch mit anderen Menschen aus der Gemeinde. Und das hat sehr gut getan.
War das die zweite Familie, die Gemeinde?
Ja, das kann man so sagen. So wie Freunde die Familie sind, die man sich dann aussucht, wenn bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Und das ergänzt sich immer, finde ich, ganz wunderbar. Dass gerade Freunde in der Zeit, wo man merkt, in der Familie läuft gerade einiges drunter und drüber da sind. Und in der Gemeinde hatte ich viele Freunde. Und dann natürlich gemeinsam einen Lebensmittelpunkt zu haben, was der Glaube ist, das hat letztendlich auch ganz viel wieder zusammengeführt. Nämlich auch Familie und Freunde eben doch wieder im Glauben.
Das sind natürlich auch Ereignisse, da kann es genau andersrum gehen, nicht? Also wenn eine Welt um einen herum zerbricht und für ein Kind, dessen Eltern sich trennen, zerbricht eine Welt. Mhm. Auch wenn man immer versucht, wir bleiben Freunde und wir passt beide und so. Für ein Kind zerbricht eine Welt. Es kann natürlich auch das genaue Gegenteil passieren. Dass man sagt, nee, also wenn mein Gott das nicht schützt, dann kann er zumindest die Kraft, die ich ihm zugestanden habe, nicht haben.
Ja, aber ich finde, Leben ist ja nicht schwarz und weiß, sondern es ist ganz viel grau. Mhm. Und genau da ist es ja wichtig, Zwischenwege zu finden. Und die meisten Wege in unserem Leben, die wir uns ganz klar ausmalen und vornehmen, die laufen sowieso nie so, wie wir sie uns wünschen. Und ich finde, da ist es ganz wunderbar, einfach auch zu merken, dass Glaube eben auch was ist, was einen auf diesen Zwischenwegen und in diesen Grauzonen begleitet.
Sie haben ja nicht nur Theologie studiert und sind Pfarrerin geworden, was eine Menge Arbeit ist. Theologiestudium ist, glaube ich, somit das Umfassendste, was man studieren kann.
Das war nicht so leicht.
Sie haben sich dieses Studium auch mit Jobs verdient, die sehr, sehr menschenzugewandt waren. Was haben Sie alles gemacht?
Na, also ich hab auch in der Kirche gearbeitet. Ich habe in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Touristinnen und Touristen rumgeführt. Ich habe in einer Kirchengemeinde Arbeit mit Jugendlichen gemacht über einige Jahre. Ich habe für die BVG Fahrgastzählung gemacht in Nachtschichten und an Wochenenden und also vieles. Flyer ausgetragen, Zeitungen ausgetragen, alles Mögliche, was man so macht, um sich irgendwie ein Studium zu finanzieren.
Haben Sie sich selbst finanzieren müssen, im Wesentlichen?
Ich habe BAföG bekommen, aber im Wesentlichen musste ich mich selbst finanzieren, ja.
Frau Brückner, Sie haben heute selbst eine junge Familie, Sie haben einen kleinen Sohn. Gehört der Glaube da zum Tagesablauf, so mit Morgengebet, Abendgebet?
Ja, also wenn das gerade passt, so auch mit der Trotzphase, würde ich mal sagen. Aber wir versuchen das schon zu integrieren. Also er kennt logischerweise Gottesdienste schon seit klein auf. Ich habe nach dem Mutterschutz direkt weitergearbeitet und hatte ihn deshalb immer mit bei den Gottesdiensten. Und mein Mann kam immer mit und dann habe ich ihm vor dem Gottesdienst gestillt und direkt danach. Das heißt, er kennt das schon immer, Kirche und alles. Und Orgel findet er auch total schön. Ich habe ihn immer gestillt, wenn die Orgel geübt hat. Von daher ist das irgendwie für ihn was ganz Natürliches.
Sie brauchen immer lange Stücke vom Organisten, damit sie dann in Ruhe stillen können.
Nee, nicht während des Gottesdienstes, eher davor und danach. Und er kennt das jetzt und wir versuchen ihm das natürlich auch mit auf den Weg zu geben. Aber das ist nichts, wo wir ihn jetzt irgendwie reinzwängen wollen.
Wischt er schon ganz selbstverständlich über Smartphone? Er ist, glaube ich, 3 oder so?
Ja, 3 ist er. Also, wenn er das Smartphone haben darf, was wir sehr portionieren, dann wischt er darüber sehr selbstverständlich. Also, er sieht es ja und weiß, wie alle damit umgehen.
Ich wollte nämlich gerade fragen, gibt es eigentlich No-Gos für Sie, wenn Sie so eine digitale Pfarrerin sind? Dann sind Sie auch ein noch öffentlicherer Mensch. Was halten Sie selbst strikt privat?
Ich halte mein Kind viel privat. Also von meinem Kind ist der Name nicht bekannt in den sozialen Medien und sein Gesicht zeige ich auch nicht. Und ich schreibe auch nichts, womit ich das Gefühl habe, dass ich ihn gerade irgendwie in Misskredit bringe oder dass er sich dafür schämen kann in ein paar Jahren, sondern ich halte ihn da so gut es geht raus und erzähle eher darüber, was für mich als Mutter das Leben mit einem kleinen Kind bedeutet.
Und selbst, gibt es so Kamera-Detox-Phasen?
Ja, also wenn ich eine Zeit habe mit meinem Kind, dann ist die Kamera für YouTube gar nicht dabei und die Kamera von meinem Handy nur für private Bilder oder eben ganz dezent mal für Instagram, für eine Story. Aber in der Zeit checke ich sozusagen keine Instagram-Posts, sondern in der Zeit verbringe ich Zeit mit meinem Kind. Und die ist im Pfarramt ja nun wirklich auch nicht so viel vorhanden. Deshalb ist mir das ganz wichtig, das auch dann bewusst zu nutzen.
Theresa Brückner ist unser Gast, 33 Jahre jung, seit einem guten Jahr sowohl in einer Berliner Gemeinde tätig als auch als Pfarrerin im Netz. Sie sind schon Generation Digital Native, oder?
Ich glaube, ja,
Sie. Schon. Wann haben Sie Ihr erstes Smartphone gehabt, in Betrieb gesetzt, Filmchen geschnitten?
Also, ich glaube, das erste Smartphone hatte ich erst im Studium. Dann kamen die ja auch erst auf. Aber ich habe, also für mich war das was ziemlich Natürliches, immer mich damit auseinanderzusetzen. Und ich hatte daran auch einfach immer große Freude. Ich glaube, das hat ganz viel ausgemacht.
Sie haben sich Ihren Job auch so ein bisschen selber geschaffen. Ich glaube, Sie haben Ihren Vorgesetzten mal erzählt, was Sie da verpassen, wenn Sie nicht ins Netz gehen. Oder wie war das?
Ja,
wie sind Sie zu diesem besonderen Job gekommen?
Genau, also meine Fahrstelle, die hat sich so entwickelt, dass ich als Referentin eingeladen war im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Und die haben sich eben Gedanken gemacht über Kirche und Digitalisierung. Und ich habe da erzählt, was ich in den sozialen Medien so mache. Und danach hat der Kirchenkreis entschieden, daraus eine Fahrstelle zu machen.
Gab es da auch Vorbehalte, Kritik, gemischte Gefühle bei den Chefinnen und Chefinnen? Oder finden die das gut, gucken zu? Oder sagen sie, wir lassen sie machen, aber sie soll uns damit in Ruhe lassen?
Also bei meinem Chef überhaupt nicht, im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg gar nicht. Aber grundsätzlich in der Kirche ist es so, dass gerade Menschen, die mit den sozialen Medien überhaupt nichts zu tun haben und für die das gar kein Alltag ist, dass die da Vorbehalte haben, weil sie gar nicht wissen, was das eigentlich für eine eigene Welt ist. Und deshalb sind da schon einige Vorurteile und Vorbehalte da, ja.
Ich bin ganz ehrlich, ich oute mich jetzt als Dino. Ich habe das sehr gerne, wenn mir auf der Straße Menschen begegnen ohne Knopf im Ohr, und dachte im ersten Moment, na, das ist jetzt die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Und dann habe ich mich nach und nach eingearbeitet und dachte, na ja, kann natürlich eine Chance sein, weil man eben Leute erreicht, weil man sich auch die Butter nicht vom Brot nehmen lässt von zum Teil auch extremistischen Tendenzen und weil man überhaupt mal einen Anknüpfungspunkt schafft. Haben Sie die Leute so überzeugt oder haben Sie einfach losgelegt und alles andere hat sich ergeben?
Ja, ich habe einfach losgelegt und ausprobiert und geguckt, was funktioniert und was nicht, und habe gemerkt, dass religiöse Themen und Glaubensthemen und Theologie für einige wirklich interessant sind. Und das ist ja was man gar nicht in erster Linie vermutet, aber gerade in den sozialen Medien gibt es das einfach noch verhältnismäßig wenig, eben auch in so einer breiten Öffnung, sodass für einige es wirklich spannend ist, mal zu sehen, was macht man eigentlich als Pfarrerin.
Aber wie haben Sie die erste Aufmerksamkeit überhaupt erregt? Also eine Pfarrerin im Netz erwartet man nicht so unbedingt. Wie haben Sie sich finden lassen?
Ich habe vom Theologiestudium berichtet und gerade dann aus der Examensvorbereitung, das ist ja ungefähr ein Jahr, in dem man sich aufs erste theologische Examen vorbereitet, daraus habe ich ziemlich klar berichtet und auch, wie das ist, gleichzeitig in der Arbeit mit Jugendlichen zu arbeiten und das eben auch in der Kirche zu machen. Und darüber habe ich berichtet. Und das war ganz spannend, weil da einige wirklich mitgefiebert haben, wie diese Prüfung und das erste Examen dann ausgeht, genau.
Und wie war das für Sie, so öffentlich Examen machen? Ich meine, Sie hätten ja auch durchfallen können.
Ja, das war zum Schluss nicht mehr so lustig. Da habe ich wirklich Angst gehabt, weil gerade dann es zum ersten Examen nochmal, es ging ans Zittern und da haben dann alle mitgezittert und das war dann schon ein bisschen verrückt, ja.
Aber es ist Gott sei Dank gut gegangen. Gibt es den Punkt, dass Sie auf dieser balancierenden Wippe auch mal die Sorge haben, ich stelle mich zu sehr aus?
Das nicht. Ich denke manchmal, hoffentlich wird mir das nicht irgendwann zu viel, und merke aber, dass ich dann einfach auch bewusst wieder Zeiten mir nehme, wo ich einfach sage, so, jetzt ist das Handy einfach mal fürs Wochenende ziemlich aus und weg und ich nehme mir einfach ganz viel Zeit für anderes.
Ich frage es auch, weil ich mich frage, wie nehmen die Leute Sie wahr? Sie sind eine sehr attraktive junge Frau. Sie legen Wert darauf, schön zurechtgemacht zu sein. Also Sie wirken nicht so unbedingt wie so eine Pfarrerin, die sich nur für ihre Predigt interessiert. Sie haben uns erzählt, Sie erzählen auch von der erschöpften Mutter. Haben Sie, ich meine, wie werden Sie wahrgenommen? Wirklich als Pfarrerin, mehr als Influencerin, als die Lebensberaterin? Wie sehen Sie das?
Ganz unterschiedlich, je nachdem, wer mir begegnet. Und dann ist es mir ganz wichtig, einfach auch zu zeigen, wie normal beruflicher Alltagsstress ist. Also es geht mir ja nicht nur als Pfarrerin so, dass ich manchmal überfordert bin mit Beruf und Alltag als Mutter, sondern dass es auch allen anderen Menschen in anderen Berufen so geht. Und ich versuche auch einfach, Geschlechterklischees immer mal wieder aufzubrechen. Und ich engagiere mich feministisch und gleichzeitig trage ich gerne rosa. Also ich zeige einfach auch, dass es ganz normal ist, wie man eben auch sein kann als Frau und dass das auch im Pfarramt geht und dass das auch in der Kirche geht.
Sie nennen das auch Begegnen. Man staunt so ein bisschen über das Wort. Es gibt ja die Seelsorge, wunderschönes altes Wort für eine sehr intensive Sache. Seelsorge, geht das wirklich im Netz?
Ja, definitiv. Das erlebe ich immer wieder. Und
echt?
Ich erlebe auch, ja, und ich erlebe auch, dass Menschen mir schreiben, dass sie Schritte in ihrem Glauben gemacht haben oder dass sie wieder in die Kirche eingetreten sind. Und zwar, weil sie die Möglichkeit hatten, am Glauben teilzunehmen bei mir. Und das bewegt mich natürlich sehr.
Es treten über 200.000 Menschen jedes Jahr aus. Und die treten dann ein, dann können sie ihrem...
Nein, das werde ich nicht aufhalten.
Ihrem Bischof so... ein Paper schicken, der und der ist wieder eingetreten?
Nein, auf keinen Fall. Das passiert ja auch alles datenschutzkonform. Aber es ist so, dass sich Kirche verändert. Und zwar ganz bewusst, und da muss sie sich auch viel bewusster verändern. Und auch Mitgliedschaft muss sich verändern. Und ich finde, es ist einfach wichtig, da an dieser Stelle in erster Linie über Glauben nachzudenken, statt über Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche. Und gerade den Glauben möchte ich stärken.
Es gab auch Kritik, es gab auch sehr prominente Kritik, zum Beispiel vom wortgewaltigen Bischof Wolfgang Huber, pikanterweise auf Twitter. Hat er überhaupt kapiert, was er da macht? Ich meine, es ist ja ein bisschen seltsam, eine Fundamentalkritik über Social Media auf Twitter zu erheben.
Ja, also ich schätze Wolfgang Huber sehr, gerade als Theologen. Ich habe ganz viel von ihm gelesen. Umso trauriger war es, das so zu lesen, weil seine Kritik, und das war, glaube ich, das, was daran so verwunderlich war, er hat Twitter kritisiert über Twitter und dann auf nichts mehr reagiert, obwohl er vorher kritisiert hat, man würde sich durch Twitter aus dem Weg gehen, und dann hat er auf nichts mehr geantwortet. Und das war das, was da enorme Wellen geschlagen hat, weil viele da gerne mit ihm ins Gespräch gekommen wären und er das aber nicht gemacht hat. Und das war das, was so hohe Wellen geschlagen hat, ja.
Und das hätten Sie sich gewünscht, dass es dann so die Riesen-Twitter-Debatte gibt über die These, gibt es Seelsorge da oder nicht?
Nein, auch ein direktes Gespräch wäre ja auch sinnvoll gewesen.
Haben Sie ihn analog mal herausgefordert?
Nein, habe ich nicht. Und ich denke, da gibt es auch viele andere, die das regelmäßig tun können. Aber ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht so das Interesse, an dieser Stelle mit den Leuten zu sprechen, die das permanent kritisieren. Mhm. Weil das mache ich sehr regelmäßig und das ist auch an irgendeinem Punkt mal gut. Also ich diskutiere manchmal, dass mir Leute auch sagen, dass das Internet doch eine Modeerscheinung sei, dass sich nicht durchsetzt. Und das sind so Dinge, wo
dass
ich denke...
nicht durchsetzt?
Ja, ja.
Die müssen aber sehr alt, die Leute.
Naja, oder eben einfach nicht dort zu Hause. Und ich glaube, das macht es wirklich ganz viel aus. Und ich denke einfach eher an dieser Stelle auch nicht so viel von dem Negativen beeinflussen lassen, sondern eher das Positive sehen.
Heute Nacht gab es großen Sturm. Mancherorts gab es keinen Strom. Was macht Gott bei Netzausfall? Was machen Sie bei Netzausfall?
Also Gott ist trotzdem da. Und ich habe geschlafen. Und sonst bei Netzausfall, na dann improvisiere ich. Also bestimmte Dinge sind ja immer zu tun. Und gerade im Pfarramt, Predigten schreiben, Beerdigung vorbereiten, Gottesdienste vorbereiten, funktionieren ja auch ohne Netz.
Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Ihnen das auch mal langweilig, öde wird, immer diese Kamera, Sie sind meistens selber im Bild, diese Kamera dabei zu haben und Ihr ganzes Leben damit auch so für andere mitzuporträtieren, dass Ihnen das mal zu viel wird?
Ja, habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, aber bisher nicht. Und bisher macht es mir auch noch großen Spaß.
Und wenn, können Sie ja aufhören damit.
Ja, wenn, dann gucke ich nochmal, was für einen anderen Schwerpunkt ich im Pfarramt dann setze.
Theresa Brückner, wenn Sie klassisch Gottesdienst halten, so im Talar, dann tragen Sie diesen imposanten Rüschenkragen nicht, der diesen Talar üblicherweise schmückt. Bäffchen heißt das Ding, habe ich gelernt. Warum predigen Sie bäffchenfrei?
Also Bäffchen ist ja eigentlich dieses glatte Ding, was früher als Bartschutz genommen wurde, und zwar für die Männer, gerade weil Pfarramt ja lange ein männerdominierter Beruf war. Und da waren die Bärte einfach sehr gepudert. Und damit der Talar nicht weiß wird, gab es dieses große Bäffchen als Bartschutz. Und ich trage das bewusst nicht, weil ich als Frau die Möglichkeit habe, Kragen zu tragen. Und eben auch genau deshalb zeigen möchte, Frauen im Pfarramt waren einfach lange keine Normalität. Und genau darauf möchte ich damit aufmerksam machen.
Und ich dachte, es sei Ihnen einfach zu unbequem gewesen.
Nein, hier in der Landeskirche in Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, also kurz EGBO, habe ich gar nicht die Möglichkeit, diesen Rüschenkragen zu tragen. Da gibt es einfach ganz normal dieses Bäffchen, was glatt runterhängt und das Bekenntnis anzeigt. Aber ich trage bewusst nur den Kragen.
Also Bäffchen, wieder den gut gepuderten Bart, wieder was gelernt. Während wir hier sprachen, in den letzten Minuten hat Theresa Brückner ganz automatisch irgendwie gleich wieder ihre Videokamera gezückt. Also ich glaube, um die Verbreitung in den Social Media dieser Sendung müssen wir uns keine Sorgen machen. Erstmal vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Im realen wie im digitalen Raum. Und alles, wirklich alles Gute, dass Sie da so fröhlich und so direkt bleiben, Frau Brückner.
Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank für den Besuch im Studio.